Kommen nun heute also zum vierten Mal bereits zu 1. Timotheus 3, 1 bis 7, beziehungsweise den Ältesten. Ich habe mir bewusst so viel Zeit genommen, weil wie wir ja alle wissen, ja, wir wissen, wo der Fisch beginnt zu stinken, oder? Deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich viele Gedanken über die Leitung macht, weil der Fisch bekanntlich beim Kopf beginnt zu stinken. Und ich lese zu Beginn noch einmal aus 1. Timotheus 3, Vers 1, einfach als Grundlage, damit wir wissen, wo wir waren. 1. Timotheus 3, Vers 1 steht: Das ist gewisslich wahr, wenn jemand einen Ältestendienst, oder den Ältestendienst begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Aber letztes Mal 1. Timotheus 3, 1 bis 7 ausgelegt, könnt ihr nachhören oder auch nachlesen, wer will. fvg-saarau.ch/Bibelseminar werdet ihr weitergeleitet. Es ist auch wieder aktualisiert worden um die Seiten, um die es heute geht. Dort findet ihr alle Notizen, das Skript inklusive Quellenangaben, woher ich das Zeugs auch habe. Aber angefangen mit einer Einführung, die Anforderungen an einen Ältesten habe ich letztes Mal ausgelegt. Heute kommen wir zur Wahl und Einsetzung eines Ältesten und auch zu den Aufgaben der Ältesten. Werde es jetzt, weil ich das Wichtigste zuerst machen will, werde ich so machen, dass ich zuerst zu den Aufgaben der Ältesten komme und dann abschließend noch Wahl und Einsetzung vielleicht kurz anschneide. Darum wäre ich jetzt froh, wenn man die letzte Folie könntest geben. Die Aufgaben der Ältesten. Danke. Also, welche sind die Aufgaben der Ältesten? Ich habe die Bedingungen oder die Qualifikationsmerkmale ausgeführt, aber was machen denn nun eigentlich Älteste oder was sollten sie tun? Mal zuerst einmal ist die Aufgabe der Ältesten, sich an der Lehre zu beteiligen. Aber das letztes Mal breit ausgeführt, dass die Ältesten lehrfähig sein müssen. Das ist wie ihr Merkmal, das sie unterscheidet von den Diakonen. Lehrfähig müssen Älteste sein. Es ist ihre Aufgabe, sich einerseits an der Lehre zu beteiligen. Das kann in unterschiedlichen Kontexten geschehen. Sei das in der Sonntagsschule, sei das in einem Hauskreis, auch im persönlichen Gespräch. Nicht jeder Älteste muss eine Predigt halten können, aber jeder muss lehrfähig sein. Also Älteste sollen sich in der Lehre beteiligen und sie sollen die Gemeinde vor falscher Lehre schützen. Das ist die Aufgabe der Hirten, der Ältesten. Nun ist aber der Lehrdienst mit viel Arbeit verbunden. Das wusste auch bereits Paulus und deshalb schreibt er in 1. Timotheus 5, Vers 17, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zwiefacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Es gibt also Älteste, die haben die besondere Aufgabe zu lehren. Weil der Lehrdienst mit viel Arbeit verbunden ist, gab es bereits damals die Möglichkeit, dass gewisse Älteste zu diesem Dienst freigestellt wurden und entschädigt wurden für den Lehrdienst. Umgangssprachlich nennen wir heute diesen Ältesten, der lehrt, den nennen wir ja Pastor. Und Pastor ist lateinisch für Hirte. Und eigentlich von der Bibel her ist jeder Älteste ein Hirte, aber wir nennen halt den Pastor Pastor und die Ältesten Älteste, aber wir dürfen das nicht so sehr auseinandernehmen. Es gibt einfach Älteste, die werden bezahlt. Das sind die Pastoren, aber alle sind Hirten. Etwa so. Also alle Älteste sind Hirte. Das habe ich nur noch kurz angeschnitten. Das habe ich letztes Mal mehr ausgeführt, der Lehrdienst. Dann zweitens, es ist die Aufgabe der Ältesten, zu weiden. Es steht in 1. Petrus 5, Vers 2, dass sie weiden sollen. Auch Apostelgeschichte 20, 28 steht weiden. Das heißt, Älteste tun die Hirtenaufgabe. Sie sind Hirten, verantwortlich für die Schafe. Jetzt, wenn wir uns die Schafherde so vorstellen, dann kann es passieren, dass mal so ein Schaf ein bisschen so wegstreunt. Nun, in der Gemeinde ist so, dass auch Gemeindeglieder sich von der Herde entfernen können, von der Gemeinde entfernen können. Aber die Bibel sagt, dass jeder Gläubige zunächst einmal selbst verantwortlich ist für sein Glaubensleben. Und dass auch wir füreinander verantwortlich sind. Alle schauen wir zueinander. Und jetzt gibt es aber innerhalb dieser Schafherde die Ältesten. Und die haben eine besondere Verantwortung für die anderen Schafe. Ich denke, ihr versteht das, oder jeder für sich selbst, alle füreinander und die Ältesten besonders für die Schafherde. Und in Hebräer 13, Vers 17 steht ja, dass die Ältesten über die Herde oder über die Seelen wachen. Ich lese das mal vor, Hebräer 13, Vers 17, da steht: Gehorcht euren Lehrern oder Ältesten oder Führern oder wie auch immer man übersetzen will und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben. Also der Hebräerbriefschreiber sagt, die Ältesten müssen über die Seelen der Gemeindeglieder wachen und darüber müssen sie einmal Rechenschaft geben, wie sie das gemacht haben. Es ist also die Verantwortung der Ältesten, zu wachen als Hirten. Nun ist natürlich die große Frage, ja, wer gehört denn zur Herde? Das ist ja eine wichtige Frage. Jeremy Ryan schreibt in seinem Buch, ja, übernehmen Älteste eine geistliche Verantwortung für jemanden, der einmal in die Gemeinde gekommen ist oder zweimal? Wie lange und wie regelmäßig muss jemand in den Sonntagsgottesdienst gekommen sein, bevor er offiziell zur Herde gerechnet wird, die die Ältesten beaufsichtigen? Was ist, wenn jemand zwar regelmäßig die Gemeindebibelstunde besucht, aber nicht den Gottesdienst? Und spielt es eine Rolle, ob ein regelmäßiger Besucher gläubig ist oder nicht? Gute Fragen. Jedenfalls braucht es eine klare Definition der Herde, wie man das auch immer definiert. Älteste müssen wissen, für wen sie verantwortlich sind. Weil bei denen müssen sie einmal Rechenschaft ablegen, ob sie gut oder nicht gut gewacht haben über diese Seelen. Und deshalb unterstütze ich Jeremy Ryan, wenn er schreibt, dass biblische Gemeindeältestenschaft auch eine biblische Sicht der Gemeindemitgliedschaft voraussetzt. Ich habe vor 1,5 Jahren über Gemeindezucht gesprochen und damals habe ich gesagt, biblische Gemeindezucht erfordert ein biblisches Verständnis von Gemeindemitgliedschaft. Und hier sage ich es jetzt sehr ähnlich. Ein biblisches Verständnis von Gemeindeältestenschaft erfordert ein biblisches Verständnis von Gemeindemitgliedschaft. Denn Älteste tragen die Verantwortung für die Mitglieder. Ich sage es noch einmal, wir als Älteste tragen die Verantwortung für die Mitglieder der Gemeinde. Und innerhalb dieser Mitglieder gibt es 5 Arten von Schafen. Für die, die Ältesten besonders schauen sollten. Es gibt hoffentlich auch noch eine 6. Gruppe, das sind die Problemlosen. Aber wir haben da mal 5 besondere Schafsarten. Es gibt die sündigenden Schafe. Da haben Älteste die Verantwortung, sündigende Schafe aufzufordern. Hört auf zu sündigen. Also Älteste müssen den Mut aufbringen, in aller Demut sündigende Schafe zurechtzuweisen. So wie es Jesus gelehrt hat. Zuerst unter 4 Augen. Und wenn das nichts bringt, ein bisschen mehr Augen. Dann gibt es die umherstreifenden Schafe. Das sind Schafe, ja, die sind einfach mal ein paar Mal nicht so da. Es gibt ja viele Gründe, warum jemand nicht den Gottesdienst besucht oder sonst die Zusammenkünfte versäumt. Es gibt viele Gründe. Und da ist es aber die Verantwortung der Ältesten, dem auch nachzugehen. In Hebräer 10, Vers 24 und 25 steht: Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Also es ist die Verantwortung der Ältesten, streunenden Schafen nachzugehen. Manchmal gibt es einen guten Grund, warum jemand nicht da ist. Manchmal ist der Grund ein bisschen weniger gut. Da ist Verantwortung der Ältesten. Ich möchte euch bitten, wenn euch mal ein Ältester fragt, du, wo warst du oder so, dass man das nicht gerade als persönlichen Angriff empfindet. Ich denke, man kann das ja auch gut sagen, wenn es ein guter Grund ist, und sonst ist es auch gut, wenn man mal gefragt wird, wenn es kein guter Grund ist. Ja. Also wir haben da eine Verantwortung füreinander. Und dann gibt es die hinkenden Schafe. Leider hat Jesus nicht gesagt, ja, ihr als Schafe, ihr werdet nie Probleme haben. Ihr werdet nie Krisen durchleben. Ja, leider erleben auch wir als Gemeindeglieder schwere Krisen, Schmerz und Leid. Auch wir verlieren Jobs, hängen in schwierigen Beziehungen fest, erkranken schwer und so weiter. Und wenn ein Gemeindeglied leidet, dann ist es die Verantwortung der Ältesten, dieses Schaf oder dieses Mitglied zu tragen. Zu tragen, leidenden Mitglieder zur Seite zu stehen. Ich denke, hier gehören vor allem auch ältere Glieder dazu. Hier gehören auch kranke Glieder dazu und sonst irgendwie Leidende, die den Ehepartner verloren haben oder so, dass wir da tragen. In diesem Zusammenhang ist es auch die Aufgabe der Ältesten, für ein krankes Gemeindeglied, das die Ältesten ruft, zu beten und zu salben mit Öl nach Jakobus 5. Machen wir auch regelmäßig bei uns, dass wir salben mit Öl und beten. Wenn jemand krank ist, Jakobus 5 steht ja, dann ruft er die Ältesten zu sich. Dann gibt es die streitenden Schafe. Und da finde ich es immer so humorvoll, wenn Bücher über die streitenden Schafe schreiben. Denn dann schreiben sie immer so, ja, das kommt bestimmt in deiner Gemeinde nie vor, nur bei uns auch nur selten und so, so humorvoll, weil jeder weiß es. Man muss nur genügend lang in einer Gemeinde sein und dann weiß man um streitende Schafe. Früher oder später streiten Mitglieder miteinander. Und da ist es die Aufgabe der Ältesten, zerstrittene Mitglieder aufzufordern, zur Ehre Gottes und des Evangeliums willen Frieden zu schließen. Also Älteste dürfen da nicht den Blick verschließen, wenn zwei Mitglieder miteinander streiten. Und oft ist es sogar so, dass Mitglieder, wenn sie miteinander streiten, Hilfe brauchen. Zumindest bei Eutyche und, oder wie heißt, Evodia und Syntyche. In Philipper 4, 2 bis 3 war das so. Da sagt der Paulus seinem treuen Mitstreiter, hilf Evodia und Syntyche, dass die da nicht mehr miteinander streiten. Innerhalb der Gemeinde. Also das kann passieren. Und da brauchen Mitglieder die Hilfe der Gemeinde, besonders der Ältesten. Streitende Schafe soll man helfen, dass die aufhören zu streiten. Dann gibt es noch die beißenden Schafe. Das sind diejenigen, die ständig an den Ältesten herumnörgeln. Man würde ja denken, Schafe sind alle so lieb. Aber es gibt beißende Schafe. Und dann ist plötzlich ein Ältester Vorwürfen ausgesetzt. Und da ist es wichtig, dass man sofort daran denkt, wie ich bin ja nicht alleine Ältester. Es gibt Älteste nur im Plural in der Bibel. Außer dort, wo Petrus und Paulus sich selbst als Älteste bezeichnen. Oder über den Ältesten sprechen. Aber sonst gibt es nur Älteste. Wir sind gemeinsam ein Team. Und da muss dann der andere helfen, wenn ein beißendes Schaf da ist. Und hier ein Wort an uns Älteste. Auch wenn das beißende Schaf sich unreif verhält, übertreibt, sündigt, ist es meist so, dass doch irgendein Punkt richtig ist. Und wo man durchaus gut tut, da sich auch dem zu stellen, ja, was da gesagt wird, auch von einem beißenden Schaf. Es ist anzumerken, dass dieser ganze Hirtendienst hier natürlich in einer größeren Gemeinde nur mit Hilfe von Diakonen gemacht werden kann. Zu den Diakonen kommen wir dann ein anderes Mal. Dann gibt es eine dritte Aufgabe, die die Ältesten haben. Das ist das Leiten, Vorstehen, wie die Bibel sagt. Und da möchte ich vor allem betonen, leiten ohne zu herrschen. Ich habe am Anfang, weiß ich nicht mehr, vor 8 Wochen oder so, ausgeführt, wie wichtig, also welche Autorität Älteste haben innerhalb der Gemeinde. Und heute möchte ich vor allem sagen, es geht um ein Leiten ohne zu herrschen. Es geht um einen Dienst. Nun, wenn eine Gemeinde weise ist, wählt sie nur milde, nicht streitsüchtige Älteste. Steht ja so in 1. Timotheus 3. Und dann ist das auch gar nicht so ein Problem. Nun, damit die Ältesten genügend Zeit haben für ihre Aufgabe in der Lehre und im Hirtendienst, ist es wichtig, dass gerade im Leitungsbereich möglichst viele sich beteiligen und gerade auch viele Aufgaben Diakonen übertragen werden. Die letzte Verantwortung bleibt dabei bei den Ältesten. Aber die Ausführung, das kann bei den Diakonen sein. Und da, wenn es ums Leiten geht, geht es vor allem darum, dass die Gemeindeleitung, die Ältesten, vorgeben, in welche Richtung wir leiten. Oder eine Gemeinde hat den Hang, immer sich um sich selbst zu drehen. Ich habe jetzt viele Gemeinden auch schon kennengelernt. Und eine Gemeinde hat immer den Hang, sich um sich selbst zu drehen. Das ist bei uns nicht anders, weil wir viele Probleme haben. Und dann drehen wir uns nur noch um uns selbst. Und deshalb müssen Älteste bewusst sich entscheiden und wir drehen uns jetzt mal wieder ein bisschen mehr um Jesus und den großen Auftrag. Wir haben einen großen Auftrag. Wir haben es vorher angetönt erhalten, wie viele Menschen Jesus noch nicht kennen, auch um uns herum. Und da haben wir als Älteste auch einen missionarischen Auftrag, dass wir leiten in die Richtung, dass dem Evangelisationsauftrag auch genügend Engagement zukommt. Leitung. Und jetzt noch das Vierte. Ja, ich denke, wenn Jesus ja der Erzhirte ist, der Oberhirte, dann können wir uns durchaus auch überlegen, ja, wie leitet denn Jesus? Oder wie hat er geleitet? Was hat er genau gemacht? Jesus hat gepredigt, er hat gelehrt. Jesus hat sich um kranke Menschen gekümmert, hat sie geheilt. Der Hirtendienst. Hat ab und zu gesagt, das Volk ist wie eine Schafherde ohne Hirte. Und Jesus Christus hat vor allem gebetet. Fast die Hälfte seiner Zeit, so hat man das Gefühl, hat er sich zurückgezogen und gebetet. Und als Älteste ist es auch unser Auftrag, zu beten. Uns Jesus hier zum Vorbild zu nehmen. Das Gebet gehört für Älteste zum Dienst wie das Atmen zum Leben. Älteste beten. Oft beten Älteste in der Öffentlichkeit. Aber auch wenn wir uns treffen als Älteste, beten wir. Heute haben wir uns bereits um 6:45 getroffen, um eine Stunde für die Gemeinde zu beten. Das ist so wichtig, das Gebet. Und dann beten wir manchmal auch, wenn wir zu zweit unterwegs sind oder wenn wir mit Gemeindegliedern uns treffen, auch da beten wir persönlich. Und dann beten wir alle privat. Wir haben eine Gemeindeliste und da beten wir für die Gemeinde. Jeden Tag fast bete ich für einige der Gemeinde. Für die Schafe beten wir, im Bild gesprochen. Also wir sehen hier, die Aufgaben der Ältesten sind zunächst einmal sich an der Lehre beteiligen. Ist der Hirtendienst, das ist vermutlich die Hauptaufgabe von Ältesten. Dann auch Leiten und das Gebet. Und jetzt möchte ich noch 2-3 Sätze sagen zur Wahl und Einsetzung von Ältesten. Kannst du einfach mal wieder von vorne her? Ja, mach's mal von ganz vorne. Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt sind. Das ist sehr gut. Genau. Die Wahl und Einsetzung eines Ältesten. Mal ganz wichtig ist darauf hinzuweisen, dass die Ältesten selbst die Verantwortung tragen, dass neue Älteste gewählt werden und eingesetzt werden. Wenn wir die Bibel betrachten im Neuen Testament, dann sehen wir, es waren die Apostel, die Älteste eingesetzt haben, die Diakone eingesetzt haben. Ich zitiere aus Wer leitet die Gemeinde? Der FEG Schweiz von der Theologischen Kommission. Die schreiben da, in allen neutestamentlichen Wahlverfahren für Mitarbeiter oder Mitglieder der Gemeindeleitung sind es also entweder die Apostel oder ihre Delegierten, die eine Wahl in die Wege leiteten. Es war die Leitung, die wiederum für neue Leiter sorgte. Als Älteste machen wir uns ständig Gedanken. Wo sind neue Älteste? Und wir fragen das vor allem unter Gebet und schauen auf den Ausschau nach geeigneten Menschen, die als Älteste in Frage kommen. Und dann schauen wir, und da müssen wir beachten, ein biblischer Ältester, das ist ja nicht einfach ein älterer Mann. Lebenserfahrung ist wichtig, aber es qualifiziert einen Mann noch nicht zum Ältesten. Ein biblischer Ältester ist auch nicht einfach ein erfolgreicher Geschäftsmann. Es gibt sogar manche Dinge in der Geschäftswelt, die dort sehr hilfreich sind, die in der Gemeinde überhaupt nicht angebracht sind. Andererseits kann auch ein erfolgreicher Geschäftsmann Ältester werden, das ist nicht das Problem. Aber nicht nur, weil jemand ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, kommt er auch als Ältester in Frage. Dann ist ein Ältester auch nicht einfach ein gesellschaftlich engagiertes Gemeindemitglied. Und ein biblischer Ältester ist nicht einfach ein prima Kerl. Ja, Sympathie kann sogar irreführend sein, die Beliebtheit. Und ein biblischer Ältester ist kein Politiker. Es wird zwar gewählt, aber kein Wahlkampf betrieben innerhalb der Gemeinde. Und ich stimme Mark Dever zu, wenn er schreibt, dass jemand, der vehement politische Positionen propagiert, auch nicht als Ältester in Frage kommt. Welche sind aber gute Gründe oder gute Kriterien? Und natürlich haben wir 1. Timotheus 3, 1 bis 7, Titus 1, 5 bis 9 als Grundlage, und da gehen wir nicht zurück. Aber nun gibt es auch Kriterien. Da kann man sagen, ja, dieser Mann kommt für unsere Gemeinde als Ältester in Frage, aber für diese Gemeinde nicht und umgekehrt. Und da denke ich, was Mark Dever in seinem Buch schreibt, ist sehr hilfreich, wie man ganz praktisch nach Ältesten Ausschau hält, also welche Bedingungen die erfüllen sollen. Und er hat so die Qualifikationsquadranten abgebildet. Das ist jetzt nicht von mir. Ich stimme da auch nicht zwingend eins zu eins zu, was er da geschrieben hat, aber mir hilft das. Wir haben hier die Kerntheologie, dann die speziellen Lehrmeinungen, kulturelle Fragen und die Liebe zur Gemeinde. Also wenn man schaut, passt dieser Mann als Ältester in unsere Gemeinde, dann ist die unterste Grundlage die Kerntheologie. Ja, ich stimme zu, ein Ältester muss in unserer Gemeinde zwingend die Autorität der Bibel beachten. Und die Bibel als hinlänglich ansehen. Wir gehen auch von Gottes Souveränität aus und die Gottheit und Exklusivität Jesu Christi ist zwingend. Dass Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist, kein anderer Name gegeben ist. Also wenn ein Mann das nicht glaubt, kommt er bei uns unmöglich als Ältester in Frage. Auch dass Jesus für uns gestorben ist, stellvertretend als Sühneopfer. Und dann gibt es in jeder Gemeinde, ich meine, das gilt eigentlich für jede Gemeinde, und dann gibt es in jeder Gemeinde so spezielle Lehrmeinungen. Bei Mark Dever ist das die Gläubigentaufe. Niemand kann Mitglied werden in ihrer baptistischen Gemeinde, der nicht als Erwachsener oder als Gläubiger getauft wurde. Wir sind da ein bisschen anders geprägt von Karl von Roth. Wir haben deshalb bis heute keine Verknüpfung der Mitgliedschaft und der Taufe. Kann man darüber denken, was man will, ist einfach bei uns so. Wir aber sind auch sehr unabhängig als FEG, als Freie Evangelische Gemeinde. Und hier, denke ich, gibt es auch noch andere spezielle Lehrmeinungen, die ich erwähnen möchte. Zum Beispiel innerhalb der Frauenfrage sollten wir uns einig sein. Oder bezüglich vollamtlichen Mitarbeitern Ja, also wenn ein Ältester plötzlich da ist, der sagt, Pastor ist eigentlich nichts Biblisches, dann wird es ein bisschen schwierig mit mir. Ja. Also das ist zwar nicht heilsentscheidend, aber doch für die Einheit der Gemeinde sehr wichtig. Und dann gibt es die kulturellen Fragen in dritter Linie. Ein Ältester oder ein Kandidat als Ältester sollte mutig genug sein, sich gegen die ganze Gesellschaft zu stellen und zu sagen, und bei uns sehen wir einen Unterschied zwischen Mann und Frau, beispielsweise. Und dann gibt es die Liebe zur Gemeinde. Als viertens, jemand, der Ältester wird, sollte bereits als so jemand sichtbar sein, der sich investiert in die Gemeinde, der regelmäßig teilnimmt, der sich investiert in andere Menschen, bei dem man eine Liebe zur Gemeinde feststellt. Und der auch bereits mitarbeitet mit den ihm von Gott geschenkten Gaben. Wenn man so jemanden gefunden hat, der da passt, dann kommt es zu einer Berufung. Wir haben in der Bibel wenige Hinweise, wie man Älteste beruft. Und ich habe ausgeführt, dass ich meine, dass das in der Verantwortung der Ältesten liegt, aber gute biblische Älteste hören auch auf die Gemeinde. Also das ist klar, dass man da auch hört, dass man betet, dass man die Gemeinde informiert und mit einbezieht. Wir haben in der Bibel meines Erachtens keine verbindlichen Anweisungen, wie wir bei ältesten Berufungen vorzugehen haben. Übrigens weist Strauch darauf hin, dass wir auch keine klaren Anweisungen haben bezüglich Taufe und Abendmahl. Das auch nicht bei der Ältestenwahl. Und deshalb liegt das im Ermessen der Ortsgemeinde. Jetzt bei uns machen wir es so, als Älteste beten wir über einen Namen und wenn alle Älteste, ausnahmslos alle, zu 100% Ja sagen können, dann wird der Verkündiger und der Vorsteher beauftragt, diesen Mann anzufragen als Ältester. Und in diesem Gespräch ist dann auch die Frau dabei und man erklärt dem Mann und der Frau, was das nun bedeuten würde an Opfern. Denn ohne Opferbereitschaft ist der Ältestendienst gar nicht möglich. Da muss auch die Frau mittragen und auch die Kinder, wenn sie genügend alt sind, müssen ein Ja dazu haben. Außerdem führt der Verkündiger aus, welche Anforderungen die Bibel an einen Ältesten stellt. Danach gibt es eine Bedenkfrist und eine Rückmeldung, ja oder nein. Wenn es ein Ja gibt, kommt es zur Bestätigungswahl. Bezüglich Wahl haben wir auch nicht viele Angaben in der Bibel. Vielleicht eine Hauptstelle in Apostelgeschichte 14, Vers 23. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren, nach Elberfelder. Hier dieses Wort für wählen, chairotoneo, heißt wörtlich Hand ausstrecken. Und ich habe nachgeschaut im griechischen Wörterbuch, dieses Wort chairotoneo kann man übersetzen mit ernennen, auswählen, ursprünglich durch Hand aufheben. Also manche schließen daraus, dass bereits die erste Gemeinde die Hand aufheben konnte bei der Ältestenwahl. Zumindest Armin Maurhofer schreibt in seinem Buch Gemeindebau nach biblischem Vorbild, bei der Wahl der Ältesten durften schon die ersten Gemeinden durch Handaufheben ihr Einverständnis bekunden. Ich meine aber auch, dass letztlich entscheidend ist, dass der Heilige Geist hinter der Wahl steht, nach Apostelgeschichte 20, Vers 28. Praktisch ist das bei uns so, dass wir, wenn wir ein Ja haben, die Gemeinde informieren. Etwa 2 Monate vor der Wahl und dann auffordern, Einwände, Vorbehalte, Bedenken mitzuteilen. Und auf Einwände gehen wir als Älteste sehr, sehr genau ein. Es gibt Einwände aus Sympathiegründen und dann gibt es biblische Einwände. Und wenn es biblische Einwände gibt, also dann müssen wir auch jemanden wieder zurückziehen, wenn wir etwas nicht beachtet haben. Danach kommt es zur Wahl bei uns. Und da wünschen wir uns natürlich möglichst eine Einmütigkeit. Ja, 2/3 der anwesenden Personen müssen Ja sagen. Dann kommt die Probezeit. Die haben wir neu eingeführt, aus biblischen Gründen übrigens. Es steht in 1. Timotheus 3, Vers 10, in einer wörtlichen Übersetzung. Und ebenso soll man sie zuvor prüfen, die Diakone. Ebenso wie die Ältesten soll man zuvor die Diakone prüfen, sagt hier Paulus. Das heißt, wenn auch die Diakone wie die Ältesten geprüft werden sollen, ja, dann muss man die Ältesten auch zuvor prüfen. Und in vielen Gemeinden ist es heute so, dass, weil man ja erst so im Dienst richtig prüfen kann, man einen Ältesten wählt für ein Probejahr. Man dann auch prüfen kann. Und danach kommt es zur Einsetzung des Ältesten. Ja, am schönsten in einem Gottesdienst. So, ich bin jetzt auch noch ganz kurz darüber gehuscht. Nun sind wir am Ende von 1. Timotheus 3, 1 bis 7 und ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir sehen in deinem Wort, welche Bedingungen ein Ältester erfüllen soll. Und jetzt nach 4 Abenden könnte man das Gefühl haben, das ist ja unmöglich, dass das jemand erfüllt. Ich danke dir, Jesus, dass du Älteste berufst, dass du den Wunsch hineinlegst und dass wir wählen durften in den letzten Jahren immer mal wieder. Und ich danke dir für die wertvollen Brüder, die sich investieren, nebst dem Beruf. Ich bitte dich, dass du ihnen viel Freude schenkst in diesem Dienst und hilfst in dieser großen Aufgabe, die wir da gemeinsam haben, als Hirten, als Lehrer, als Leiter. Und schenk uns immer auch wieder ganz viel Freude, im Gebet für deine Gemeinde einzustehen. Amen.